Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, lieber Annika.
Na, hast du es schön gemütlich?
Viel zu warm.
Oh nein.
Doch.
Aber es hat doch jetzt heute endlich wieder geschneit.
Ja, aber du hast den Kamin an.
Könnte mit dem Schnee zusammenhängen. Hast du denn trotzdem Lust auf Tolkiens Briefe?
Auf diesen so überhaupt nicht.
Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Kommen wir mit dem Fazit gleich?
Nein, nein, nein. Das muss ja alles Zucht und Ordnung haben.
Ja, aber...
So schlimm.
Ich darf ja mein Fazit noch nicht vorziehen.
Oh.
Ich hoffe, ich gehe jetzt ganz offenherzig an diesen Brief.
Finde ich gut.
Und hoffe, du kannst mir seine Bedeutung näher bringen.
Ja.
Ich werde ganz genau zuhören. Und hoffe, dass du meine Ansicht über diesen Brief am Ende dieser Folge rudimentär geändert hast.
Das ist eine riesengroße Verantwortung, aber ich fühle mich dem gewachsen. Schauen wir, was am Ende dieser Folge dabei rausgekommen ist. Möchtest du denn mit dem Einfachen anfangen, nämlich mit den Metadaten? Die sind ja schön übersichtlich, oder?
Die sind sehr übersichtlich. Wir schreiben endlich, ich glaube, ab jetzt wieder regelmäßige aufsteigende Daten. Nämlich den 27. Juli 1938, ein Mittwoch. Geschrieben wird dieser Brief aus der Northmore Road 20 Oxford. Der Adressat ist John Masefield. Und eine Besonderheit ist, dass es eine Einordnung durch Carpenter hat.
Das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir nämlich gleich zur kurzen Einordnung. Also einmal von uns und einmal von Carpenter. Wir befinden uns, je nachdem wie man zählt, 3 Tage nach dem letzten Brief oder 2 Tage. Ne, hattest du ja gerade schon erwähnt, diese Inkohärenz bei den letzten Briefen mit der Datierung. Und Tolkien ist also entsprechend nach wie vor 46 Jahre alt. Er hat leider zwischenzeitlich nicht Geburtstag gehabt. Und Carpenter stellt diesem Brief eine kurze Einleitung voran, in der er kurz erklärt, wer John Masefield ist. Dazu kommen wir aber in den erwähnten Personen. Nur so viel, er war im Prinzip Hofdichter der britischen Krone. Das ist nämlich mit diesem Poet Laureate gemeint. Und dieser John Masefield zusammen mit Neville Cockhill, ein Freund von Tolkien, haben zusammen in Oxford im Sommer 1938 und 39 Summer Diversions organisiert, also so ein Sommerevent. Heute würde man wahrscheinlich von einem kleinen Festival ausgehen oder so. Also so, ja, ein kleines Event. Und 38 wird Tolkien eingeladen, der soll Geoffrey Chaucer, den mittelalterlichen englischen Dichter, personifizieren und seine Dichtkunst zum Besten geben. Daraufhin antwortet Tolkien diesen Brief.
Alles klar. Du hast eigentlich schon alles gesagt für die Zusammenfassung, was man sagen kann. Es ist das Antwortschreiben an besagten Herrn. Tolkien nimmt die Einladung an und sagt, dass er kein Vorwort zur Verfügung habe und als Interpret nichts gegen Masefields Einleitung einzuwenden habe. Privat und so von Chaucer-Schüler zu Chaucer-Schüler hätte er jedoch einige Einwände, die er in diesem Brief ausführt. In Bezug auf die Aufführung äußert Tolkien nämlich Bedenken gegen die Verwendung eines angeblich aus dem 14. Jahrhundert stammenden Aussprache und plädiert für eine moderne Variante.
Ja, alles gesagt.
Ja, kommen wir zu den Personen im Brief.
Halt, ich möchte ganz gerne das Wetter noch hören.
Okay, das Wetter.
Darauf bestehe ich.
Gut, das Wetter kriegst du. Ein erstaunlich freundlicher Sommertag, der sich alle Mühe gibt, britische Klischees zu widerlegen. Mit angenehmen 21,1 Grad Höchsttemperatur und frischen 11,11 Grad am Morgen bleibt es durchweg mild. Weder drückend noch fröstelnd, die Temperaturspanne von 10 Grad sorgt immerhin für etwas Abwechslung. Regen? Ja, ein bisschen. 5,1 Millimeter. Genug, um die Straßen leicht glänzen zu lassen und das Gras zufrieden nicken zu lassen. Aber kein Weltuntergang. Immerhin zählt der Tag sowohl als Regen als auch als nasser Tag. was in Oxford ungefähr so überraschend ist wie Tee um 5 Uhr. Die Sonne zeigt sich 4,5 Stunden lang, also eher zurückhaltend als enthusiastisch. Kein strahlender Hochsommertag, aber auch kein graues Drama. Kurz gesagt, ein typischer britischer Kompromiss. Ein bisschen von allem, nichts zu extrem. Und irgendwie funktioniert's trotzdem überraschend gut.
Vielen Dank.
Bitte.
Ach, ich glaube, das ist wirklich meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Das Wetter.
Kommen wir zu den Personen im Brief?
Nein. Tauchen wir zunächst kurz in den Brief ein?
Ja.
So ein bisschen Textanalyse muss ja schon sein. Ich meine, dafür machen wir das Ganze.
Ja, aber wie gesagt, das ist echt so ein Brief. Mhm. Da fehlt mir, also ich bin echt gespannt, weil ich habe so überhaupt kein Verständnis, warum dieser Brief abgedruckt ist.
Dann fangen wir doch einfach mal von vorne an, am Anfang des Briefes. Da sagt ja Tolkien, dass er keine Einleitung oder wie ist es im Deutschen übersetzt? Du hattest es gerade.
Präludium.
Präludium, oioioi, das ist aber schön
ja, übersetzt. Hallo, er war ein Oxford-Professor.
Ja, sicher ist es ja auch Prelude, aber ich hatte das jetzt einfach so als Einleitung. Also es geht darum, dass Macefield anscheinend gefragt hat, ob Tolkien etwas, so eine Kurzbio über sich hat, die er ihm geben könnte, damit er ihn einleiten, ihn vorstellen kann. Wer ist J.R.R. Tolkien? Und daraufhin schreibt er, er hat halt keine eigene vorgefertigte Kurzbio hier zur Verfügung, hat aber scheinbar eine von Macefield zur Abnahme bekommen oder als Vorschlag und ist damit ja total fein. Also das sagt er ja hier am Anfang. Und er sagt auch in diesem Fall jetzt im Original, dass der Macefield ja der Master of the Diversions ist, also von diesen Summer Diversions. Und deswegen steht da sowieso unter seiner Autorität. Also er beugt sich allem, was Macefield da jetzt vorschlägt.
Ja, in Deutsch ist es ein Spielleiter. Da war ich also sofort bei Dungeons and Dragons oder Schwarzes Auge.
Merk dir mal diesen Gedanken. Das finde ich gerade total lustig. Ja, also.
Und wie war der Begriff im Englischen?
Master of the Diversions.
Okay, also immerhin kein Game Master.
Nee. Aber es ist halt lustig übersetzt, weil diese Summer Diversions, das ist ja der Titel oder der Name von diesem Event.
Ja.
Also diese Sommerablenkungen, die der Macefield und der Cockhill da zusammen organisieren. Zu den Personen kommen wir ja noch.
Ja.
Genau. Da habe ich die auf jeden Fall drin. Und er ist halt da dieser Master. Wie gesagt, er ist der Hofdichter der britischen Krone. Die gibt's übrigens bis heute.
Die britische Krone auch,
diese Poets Laureate. Allerdings wurden die damals noch auf Lebzeit und heute werden die nur für 10 Jahre ernannt. Und dann darf wieder jemand anderes und so. Egal, auf jeden Fall.
Wie weit ist das vom Hofnarren entfernt?
Das darf jeder dann selber interpretieren. Aber das ist halt jetzt nicht irgendjemand, der irgendetwas organisiert. Ne? Das ist schon, gerade so in der Dichtkunst hat dieser Mann ein krasses Standing. Okay. Das ist der erste Absatz. Soweit so klar, oder?
Ja.
Cool. Dann hätte ich gesagt, lass uns doch einfach mal was zitieren, damit wir auch was zitiert haben in diesem Brief. Und da würde ich einfach gleich den nächsten Absatz, der sich hier dran anschließt, einlesen.
Go for it.
Im englischen Original schreibt Tolkien, Zitat, Privately, as one student of Chaucer to another, I might perhaps say that these lines seem to me to allude to the erroneous imagination that Chaucer was the first English poet, and that before and except for him, all was dumb and barbaric. That is, of course, not true, and is perhaps, even as a way of emphasizing the fact that he possessed a peculiar genius, which would at any period have produced work having a novel flavor, rather misleading. Zitat Ende.
Krieger hat es wie folgt übersetzt, Zitat. Privat, unter Chaucer-Forschern, möchte ich vielleicht doch sagen, dass mir diese Verse auf die ihrige Vorstellung anzuspielen scheinen. Chaucer sei der erste englische Dichter und vor ihm und ohne ihn sei alles dumpf und barbarisch gewesen. Das ist natürlich nicht richtig und ist vielleicht auch, wenn es nur betonen soll, dass er einen eigentümlichen Genius besaß, der zu jeder Zeit Werke eines neuen Tons geschaffen hätte, ziemlich irreführend. Zitat Ende.
Ja, Gesundheit. Also es ist hier eine sehr, finde ich, sehr hochgestochene Sprache. Ich habe da auch irgendwie ein paar Mal gebraucht, bis ich verstanden habe. Ich hoffe, dass ich es verstanden habe, was er uns hier sagen möchte. Ich finde, man merkt, dass Tolkien hier nicht seinem Sohn schreibt oder einem guten Freund oder ich weiß nicht. Ich finde, das ist hier von der Sprache her sehr, ja, ebenso
High
diese
Society.
Ja, so diese Chaucer-Forscher unter sich, wie er ja selber schreibt, oder? Also so wirkte das auf mich. Wie geht's dir damit?
Ja, also es ist definitiv nichts, was er an Firth, Allen and Unwin oder Family schreibt.
Er bezieht
es
sich...
Es ist akademisch auf einem sehr hohen, also es ist ein sehr hohes Level.
Ja, sehr, sehr hohes Level, das würde ich auch sagen, genau.
Und was ich halt daran empfinde, ist, er widerspricht ihm halt aber auf äußerst eleganter Art und Weise.
Das stimmt, ja. Weil es etwas schwieriger zu verstehen ist, sollen wir das Zitat auch noch mal ein bisschen aufdröseln? Oder meinst du, das ist für alle so verständlich, was wir...
Lass uns das gerne machen, weil die Sätze auch teilweise beim ersten Lesen überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, und sehr lang sind und sehr schachtelig, gell?
Ja.
Ja.
Und ich meine, wir können es ja immerhin lesen. Die uns ja jetzt nur hören, müssen sich auf das verlassen, was wir jetzt vorgelesen haben.
Wobei ich es auch immer noch sehr schön finde, dass es Menschen gibt, die uns zuhören, die das so wie Hausaufgabe im Prinzip erst den Brief lesen für sich und dann unsere Folge dazu hören. Das finde ich auch immer noch ziemlich cool. Okay, also es geht immer noch um diese Einleitung. Da habe ich erstmal gebraucht, bis ich das gecheckt hatte. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort Einleitung, Präludium, wie auch immer er es nennt, die dieser John Masefield dem Tolkien schickt, um ihn einzuleiten auf der Bühne bei diesem Event. Bei dieser Einleitung, da geht es dann eben auch um Chaucer. Offensichtlich, ne, weil der soll ja eingeleitet werden. Tolkien spielt ja Chaucer. Tolkien hat etwas dagegen oder findet es als falsch, als fälschlich, als fehlerhaft, dass Chaucer hier als der erste englische Dichter.
Darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich das Gefühl habe, dass du ein Stück für mich zu weit gesprungen bist.
Oh, okay.
Und zwar, wenn ich jetzt wirklich mal den Satz für mich runterbreche, kannst mich ja gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Ne, er sagt so, unter uns Pasteurentöchtern, Chaucer-Forschern, möchte ich Ihnen sagen, dass die Verse, die er verwendet hat, also der Masefield, auf halt eine Annahme beruht.
Mhm.
Das heißt, hier ist ja ganz wichtig, dass Masefield ihm wohl auch schon wirklich ausformulierte Sachen gegeben hat, wo er sich halt eben, warte, wo haben wir's? Möchte ich vielleicht noch sagen, dass wir die Verse auf die... Also die Verse, auf die er in der Vorstellung also er versucht in seiner Vorstellung auf Verse von Chaucer anzuspielen.
Ich hatte das jetzt eher als die Verse von Masefield, dass Masefield das als Gedicht, diese Einleitung geschrieben hat.
Schön, dass ich unterbrochen habe.
Alles gut.
Will ich es nochmal kurz im Deutschen,
bitte.
Vielleicht verstehe ich es einfach nur nicht.
Ja, und ich habe es vor allem schon wieder vergessen, den Anfang von dem, was du vorgelesen hast.
Zitat. Dass mir diese Verse auf die
irrige, also im Sinne von sich irren, fehlerhaft, falsch, fälschlich.
Genau, auf die fälschliche Vorstellung und nicht auf die irrige Vorstellung, also auf die Verse, die sie angespielt haben, das war mein Denkfehler.
Ah.
Und wenn du dann im Prinzip sagst, dass mir diese Verse, die sie in ihrer Vorstellung anspielen.
Okay, nee, die Verse spielen darauf an, auf die irrige Vorstellung, dass Chaucer der erste englische Dichter gewesen sei.
Ja, da hatte ich einfach irgendwie ein R überlesen und ein A eingebaut.
Deutsche Sprache, ach wie schön. Ja, weil im Englischen ist das ja natürlich total klar, aber es ist halt so hochgestochen, dass man auch den Satz erstmal runterbrechen muss. Deswegen finde ich das so wichtig, was wir machen gerade so schöne Textarbeit, ich liebe das. Gut, also die Vorstellung, Chaucer sei der erste englische Dichter, findet Tolkien falsch. Punkt.
Sogar noch härter, wie ich finde. Ja, nicht nur, dass er der erste englische Dichter sei, sondern dass ohne ihn alles Barbaren und dumpfes Schitter, glaube ich.
Dumb and barbaric. Und ich hätte dumb sogar mit dumm übersetzt. Aber Krieger hat da, glaube ich, ein bisschen diplomatischer agiert. Und ich glaube, so wäre es auch von Tolkien aus gemeint gewesen. Also das vor Chaucer und auch halt ohne ihn ist alles einfach nur bäh.
Weißt du, warum mich das erinnert?
An was?
Ohne Tolkien keine Fantasy, den Slogan der deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Ja, es geht irgendwie in die Richtung, ne? Es ist so diese Diskussionsgrundlage, die das so, ja, die so eine Diskussion so hervorruft, ob du diskutieren willst oder nicht, aber du musst einfach, weil du kannst das ja so nicht stehen lassen.
Entweder bist du dafür oder dagegen.
Ja, so ungefähr. Und hier ist irgendwie Macefield dafür und Tolkien dagegen, oder?
Ja.
Genau. Okay, also das findet Tolkien auf jeden Fall nicht so. Der widerspricht dem. Und er schreibt dann ja auch im nächsten Satz, dass das ja natürlich nicht stimmt. Also, dass Chaucer der erste und einzige englische Dichter sei. Trotzdem erkennt er an, dass Chaucer einen peculiar genius, heißt es hier.
Eigentümlichen Genius.
Danke, eigentümlich, das ist ein schönes Wort dafür. Ich hätte zu eigenwillig, eigensinnig sowas. Eigentümlich passt wunderbar. Also irgendetwas an ihm ist genial und anders. Eigen, ne? Ist ihm zu eigen. Und in jeglichem Zeitalter, in jeglicher Periode, wie auch immer, hätte sein Werk ein etwas Neues, einen neuen Geschmack gehabt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es übersetzt war. Das, was nach diesem Genius folgt, der Part.
Besaß.
Ich meinte jetzt, dieser Satz.
Zitate, der zu jeder Zeit Werke eines neuen Tons geschaffen hätte, ziemlich irreführend. Zitat Ende.
Danke, eines neuen Tons. Weil hier heißt es a novel flavor und flavor ist für mich ein Geschmack. Deswegen fand ich das halt so witzig. Aber klar, Ton trifft es auch total gut. Also Chaucer ist genial und macht etwas Neues. Und wahrscheinlich wäre er in jeder Zeit so wahrgenommen worden, als ein Genius, der etwas Neues macht. Das ist eigentlich das, was Tolkien hier meiner Meinung nach zum Ausdruck bringen möchte. Und er ist genial und er macht was Neues. Und trotzdem, und das ist dieses Misleading, dieses, ne, dass das einfach falsch ist oder in die falsche Richtung führt, trotzdem ist er halt eben nicht der Erste, der das tut in der englischen Dichtkunst.
Ja, also mich irritiert einfach die gefühlte doppelte Verneinung, dass ich am Ende des Satzes auch nach 40-maligem Lesen jetzt nicht weiß, was es ist. Dann würde ich diesen Satz gerne bitte noch einmal auf Deutsch zitieren. Zitat, das ist natürlich nicht richtig und ist vielleicht, auch wenn es nur betonen soll, dass er einen eigentümlichen Genius besaß, der zu jeder Zeit Werke eines neuen Tons geschaffen hätte, ziemlich irreführend. Zitat Ende.
Das ist mal wieder so ein klassischer Tolkien, Schachtelsatz in Schachtelsatz in Schachtelsatz. Irreführend ist, dass er als der erste Dichter wahrgenommen werden sollte und nach ihm und vor ihm alles dumpf und barbarisch sei.
Ja.
Das ist das Irreführende für Tolkien an dieser Aussage oder an diesen Versen, die dieser Macefield hier geschrieben hat.
Das verstehe ich.
Okay.
Aber er startet den Satz mit, das ist natürlich nicht richtig. Und erklärt dann und schreibt dann ziemlich irreführend. Also das ist einfach so diese...
Ah, okay. Ich verstehe, woran du dich aufhängst, glaube ich. Auch wenn ich es hier nur auf Englisch vor mir habe. Vielleicht muss ich mir gleich einfach mal das Buch schnappen.
Und da weiß ich halt jetzt nicht, ob das nur... Ich gebe dir mal einfach mal kurz das deutsche Buch.
Ah, ich hab's. Jetzt zitiere ich mal zur Abwechslung auf Deutsch. Vielleicht ist der Satz dann verständlicher, wenn man ungefähr die Hälfte oder zwei Drittel davon weglässt. Zitat, das ist natürlich nicht richtig und ist ziemlich irreführend.
Aha, ja. Okay.
Und im Ganzen heißt das dann, wo fängt das an? Ich zitiere jetzt mit Auslassungen nochmal, dass diese Verse auf die irrige Vorstellung anzuspielen scheinen, Chaucer sei der erste englische Dichter, das ist natürlich nicht richtig und ist ziemlich irreführend. Das sind die Klammern dieser Sätze.
Okay.
Die aber, das meinte ich mit so Schachtel in Schachtel in Schachtelsatz. Das ist wie beim Hobbit zum Beispiel, der eine enorm lange Pfeife rauchte, die bis hinunter zu seinen wolligen Füßen, die stets sauber gebürstet waren. Also so dieses, du kommst immer eins weiter rein in diesen Satz. Und so ist das hier im Prinzip auch.
Und ich hatte halt mit der, ich sag mal, Verneinung am Anfang und der Verneinung am Ende,
Verstehe ich total, ja.
Da hebt er sich jetzt gegenseitig auf?
Eigentlich nicht. Aber ich verstehe total, wo diese Verwirrung herkommt, weil es ist, um Zeugin zu zitieren, ziemlich irreführend.
Genau. Gut, aber dann haben wir jetzt diesen Block auch.
Ja, genau, jetzt haben wir das Zitat zumindest verstanden. Weil es, also ich finde halt, dass es eh inhaltlich ist, das sehr anspruchsvoll und dann ist es sprachlich sehr anspruchsvoll und dann durch diese Zweisprachigkeit, die wir ja hier im Podcast haben, macht es das auch irgendwie nicht einfacher in dem Zusammenhang.
Ja.
Okay, also er findet das auf jeden Fall irgendwie falsch. So lässt sich's zusammenfassen, oder?
Richtig. Möchtest du jetzt zu diesem Absatz generell noch etwas sagen, nachdem wir oder?
Also ich würde gern weitermachen im Brief. Hast du noch was dazu?
Er hätte ja sein können, dass du dir noch irgendwie erklären wolltest oder da noch drauf eingehen wolltest. Oder ob du es nur im Prinzip verständlich zerlegen wolltest. Weil es gibt ja einen Grund, warum du das als Zitat ausgewählt hast.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, an welcher Stelle jetzt was am besten aufgehoben ist, weil es gibt natürlich einige Hintergrundinformationen zu dem Inhalt dieses Briefes. Aber ich weiß nicht, ob es sich nicht lohnt, erst den Brief zu machen. Tolkien nach diesem Zitat geht weiter darauf ein, auf die literarische Tradition in England. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Es geht hier um den Norden, den Tolkien nicht mit Nacht oder Finsternis in Verbindung bringt. Und das fand ich auch irgendwie schwierig zu verstehen, was damit gemeint sein kann. Und ich glaube, ich bin weder Chaucer-Experte noch sonst irgendwie, ich habe keine englische Linguistik studiert oder Literaturwissenschaft. Ich lese hier raus, dass man im Prinzip davon ausgehen könnte, dass Chaucer Licht in die Welt gebracht hat, was die Literatur angeht. Und ansonsten ist alles Nacht und Finsternis. Und das gilt halt vor allem für den Norden. Den Norden Englands, den Norden der Welt, den Norden Europas, die nördliche Literatur, wie auch immer. Und Chaucer reiht sich hier in eine lange Tradition ein, eine lange literarische Tradition. Und er wird so in der Allgemeinheit wahrgenommen, auch von Masefield offensichtlich, dass er in dieser langen 1200-jährigen literarischen Tradition.
1200, Entschuldigung für die.
Danke. 1200-jährigen literarischen Tradition englischer Dichtkunst wird er als am Anfang stehend wahrgenommen. Er hat das Licht in die Welt gebracht. Er ist der erste wirkliche, echte Dichter. Und Tolkien widerspricht dem. Für ihn steht Chaucer eher in der Mitte als am Anfang. Das ist im Prinzip der ganze nächste Satz, der auch, finde ich, sehr anspruchsvoll geschrieben ist.
Ja.
Dann geht er noch darauf ein, im nächsten Satz, der ist auch nicht weniger missverständlich, finde ich.
Also ich finde, es ist halt so unabhängig von der Sprachweise, aber in diesem Brief besonders schwierig zu verstehen, ob er jetzt auf den Brief, den Tolkien bekommen hat, anspielt oder ob das irgendwelche Chaucer-Interna sind.
Mhm.
Weil wenn er dann als nächstes mit Frühling, Herbst und gefühlt Winter, also Frühherbst ist es dann allerdings, ist, und auch bei dem Norden, ich weiß eher tatsächlich bei dem geografischen Norden.
Mhm.
Ich weiß aber auch nicht, ob das nicht vielleicht aus einer der Versen, die zitiert wurden oder wo Masefield drauf Bezug nimmt, ob Tolkien darauf Bezug nimmt.
Mhm.
Und das ist so kontextlos alles.
Es ist total schwierig. Es wäre so, also ich wünsche mir ja lange schon eine Ausgabe, wo nicht nur Tolkiens Briefe drin sind, sondern ja auch die, auf die er sich bezieht und denen er antwortet. Meine Vermutung ist, dass hier vieles vermischt. Hier vermischt Masefields Meinung mit, wie wird Chaucer in der Literaturwissenschaft wahrgenommen. Hier verwischt Tolkiens Meinung mit Tolkiens Meinung zu Chaucer, was er aber auch Masefield mitteilen möchte, packt das aber in sehr hochgestochene Wissenschaftssprache, also die Professores unter sich, und muss halt nicht viel erklären, weil er davon ausgeht, dass der Masefield das eh alles weiß. Und vielleicht widerspricht er ihm auch. Aber ich glaube, Tolkien ist es hier wichtig, einmal seine Meinung kundzutun.
Für mich als Interpret dieses Briefes ist es halt schwierig zu ermitteln, was möchte er. Aber geht er jetzt gegen Chaucer direkt? Gegen das, was Masefield geschrieben hat?
Mhm.
Über das, wovon er ausgeht, dass Masefield, also über Masefields Meinung über Chaucer?
Mhm. Es ist im Prinzip, ich glaube, Tolkien vermischt hier, glaube ich, Masefields Meinung zu Chaucer mit der allgemeinen, ich sag mal, literarischen Meinung.
Trotzdem ist es ja, unabhängig davon, was Tolkien macht, für mich jetzt schwierig nachzuvollziehen, auf was er sich jetzt konkret bezieht. Mhm. Also ich lese das, kann anerkennen, dass Tolkien sehr hochgestochenes Englisch, Adelsenglisch, keine Ahnung, schreibt und auch schreiben kann. Dieser Brief als Nicht-Chaucer-Kenner.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz schwer, glaube ich. Also ich tue mich da auch schwer, gestehe ich ganz offen und ehrlich ein. Vor allem jetzt hat er ja irgendwie über den Norden und die Nacht und die Finsternis gesprochen und jetzt kommt er irgendwie zum Frühling und zum Herbst und ich dachte da beim ersten Lesen so, Tolkien, bitte was? Was willst du mich hiermit sagen? Also Tolkien erscheint Chaucer nicht frühlingshaft, sondern herbstlich oder frühherbstlich und das bezieht sich wiederum auf diese 1200-jährige literarische Tradition. Er steht eben nicht am Anfang, er ist nicht der Frühling, er bringt nicht das Licht, sondern er reiht sich halt ein und ist irgendwo in der Mitte oder halt im Herbst, Frühherbst, also irgendwo so nach der Mitte.
Ja, aber da finde ich, passt also zur Einordnung in, also die Frühling, Herbst oder Frühherbst in Jahreszeiten finde ich schwierig, wenn man dann nämlich gleich Komma getrennt sieht, also mit unverbunden, dass er nicht königlich, sondern eher mittelständlich sei.
Das ist so ein richtiger Burn irgendwie auf Chaucer. Also den halt alle so als den ultimativen, ne, ersten englischen Dichter und so weiter, den König der Dichtkunst darstellen. Und für Tolkien ist er halt eben nicht königlich, sondern eher mittelständisch. Und das so bam in your face. Das ist, als würdest du sagen, ja, ich weiß nicht, warum wir Goethe in der Schule besprechen. Das ist ja eher so Mittelstand. Wir wissen ja, dass sich Tolkien sehr intensiv mit Chaucer auch beschäftigt hat. Und das ist halt schon ziemlich krass, finde ich. Wenn man aber bedenkt, dass Tolkien ja sich noch intensiver mit Beowulf und Konsorten beschäftigt hat, mit der angelsächsischen Dichtkunst, die halt vor Chaucer passiert ist, in diesem Fall weit vor Chaucer, dann ergibt das halt alles schon einen Sinn. Das ist halt so sein Liebling, sein Baby, ne? So die angelsächsische Dichtkunst. Später kommt Chaucer. Alle, gefühlt, also so über einen Kamm geschworen, alle sagen, oh mein Gott, Chaucer, der Vater der englischen Dichtkunst, sagt Tolkien halt, Moment mal, da gab es vorher auch schon genug Licht in der Welt, um das mit diesem Bild irgendwie bei diesem Bild zu bleiben.
Dann finde ich aber noch, und ich glaube, das würde ich gerne noch zitieren, nämlich den letzten Satz dieses Absatzes.
Mein Spoiler vom letzten Brief.
Ach, war das ein Spoiler?
Ja, aber ich finde den so schön. Können wir gerne nochmal machen. Muss ich hier noch gerade finden.
Weil ich ihn auch einfach im Deutschen so schön finde, weil er halt auch einfach zeigt, wie man auch sehr versöhnlich da sagen kann, dass man da jetzt aber irgendwie kein Beef haben muss deswegen.
Ich finde das total, du hast das sehr schön umschrieben. Zitat. However, as I say, these are professional matters, about which the present occasion is hardly one to join battle. Zitat Ende.
Und im Deutschen, Zitat. Aber wie schon gesagt, dies sind fachliche Belange, über die wir bei diesem Anlass wohl die Klinge nicht kreuzen müssen. Zitat Ende.
Schön. Ich finde das sehr schön.
Also breit hier zu sehen, wir stellen fest, wir haben hier einen Dissens.
Mhm.
Aber alles fein, dass es sehr hochfachlich und tut der eigentlichen Sache nicht Not, möchte es aber einfach nicht unkommentiert stehen lassen.
Yeah. We agree to disagree, oder? Yeah. Heißt das im Prinzip in Tolkien-Sprech?
auf Adelssprech. Weil ich ist ja, also der John Masefield war ja, glaube ich, kein Sir oder nicht adelig. Aber die Etikette am Hofe ist natürlich eine etwas andere.
Ja, es ist schon. Die sind da schon sprachlich, glaube ich, echt, also Tolkien kann sich da wirklich messen, wie er mit diesem Brief halt auch beweist, ne, der kann das. Und ich meine, Masefield will ja was von Tolkien. Masefield möchte, dass Tolkien hier Chaucer spielt oder auf der Bühne den Chaucer macht und ein komplettes Gedicht, und die Chaucer-Gedichte sind lang, auswendig aufsagt, auf der Bühne bei diesem Sommer-Event. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Dann finde ich nämlich, dass im nächsten Absatz er bei seiner Kritik bleibt, aber sie jetzt wirklich auch fachlich betitelt und aber auch einen Punkt hat, von dem er nicht abrücken möchte. Also er hat vorher eingeleitet, ne, wir sind hier beide Chaucer, Schüler gewesen, im weitesten Sinne auch 1200 Jahre später. Tolkien zeigt halt einfach in dem letzten Absatz, dass er not amused ist.
Ja. Er schreibt ja auch, ich bin gar nicht glücklich darüber.
Genau, ich weiß nicht, was steht im Englischen? Steht da not amused, oder? Nee,
nicht ganz.
Wäre aber witzig.
Das wäre sehr witzig. Warte, mir ist hier schon wieder umgeblättert worden. Ich bin ja so froh, wenn wir mal mehr in die Mitte dieses Buches kommen. I'm not at all happy.
Ja, okay.
Das ist so die höfliche Variante von I'm not amused.
Wie halt eben Chaucer im Allgemeinen oder halt eben die, wie spricht man es aus?
Aha, genau. Das ist jetzt die Frage aller Fragen für Tolkien. Und zwar hier im Text heißt es, Zitat, Nonnes Prestes Tale, Zitat Ende.
So steht es auch, ganz kurz, so steht es auch genau im Deutschen.
Genau, weil das ist der lateinische, von Tolkien sozusagen vorgeschlagene Name für die Nuns Priest Tale. Also die Nonnenpriester-Geschichte. Keine Ahnung, wie man das, ob es da eine gute deutsche Übersetzung gibt. Ich glaube, Chaucer ist allgemein sehr, sehr schwer zu übersetzen. Aber diese Geschichte, das ist das, was Tolkien da rezitieren soll auf der Bühne. Also das, was Macefield in seinem Brief da anfragt. Und das Spannende ist, es kommt eine ganz kleine Klammer meinerseits, dass Tolkien als Professor für Angelsächsisch hat er ja diese also sehr berühmt gewordenen Beowulf-Vorträge, die ja inzwischen auch verschriftlicht vorliegen. Da geht er auch auf Chaucer ein und nicht nur auf Chaucer, sondern auf diese Nuns Priest's Tale und sagt da eben, dass die auf altem Material basieren und halt von Chaucer sozusagen aufgegriffen wurden und dann halt vielleicht so ein Stück weit für Chaucer in seiner Zeit modernisiert wurden. Also Chaucer hat im 14. Jahrhundert gelebt. Ich glaube, das haben wir bislang noch gar nicht erwähnt.
Da muss ich natürlich jetzt meine Aussage von vorhin natürlich stark revidieren, als ich meinte, vor 1200 Jahren später, wenn er im 14. Jahrhundert gewirkt hat, also 1300 schlag mich tot, dann waren das ja maximal 600 Jahre, ja 500 Jahre.
Also diese 1200 Jahre, die Tolkien hier meint, sind halt im Prinzip seit Beginn der englischen Literatur oder Dichtkunst oder wie auch immer bis Stand Tolkien heute, also Tolkiens Stand heute, 1938, sind für ihn halt so Pi mal Daumen 1200 Jahre. Und innerhalb dieser Zeit steht halt Chaucer eben nicht am Anfang, weil 600 Jahre oder so. Der steht halt eher erst in der Mitte. Ja. Der kommt da halt auf eine Bühne oder auf eine Welt oder taucht auf, wo schon so viel da ist an literarischer Dichtkunst und an guten Stoffen und wird aber in der Allgemeinheit als der Begründer, nicht der modernen Fantasy, aber der englischen Dichtkunst gesehen. Und das stört Tolkien. Und da bin ich auch auf Tolkiens Seite, muss ich sagen. Also bin ja großer Fan der angelsächsischen Literatur und das sehe ich schon ein. Und klar, ich meine, er ist Professor für das Zeug. Der kann jetzt natürlich nicht sagen, ja, hier Chaucer und so. Natürlich muss er ja auch ein Stück weit sein Fachgebiet verteidigen. Es ist ja schon ein bisschen so ein Battle zwischen den beiden in diesem Brief. Mm. Uns fehlt halt die andere Seite.
Ja, also ich hätte es jetzt nicht als Battle, sondern halt einfach, also ein Battle ist mehr als einfach nur ein Antwortbrief.
Ja, okay. Uns fehlt halt der nächste Brief. Aber, also das ist halt, das finde ich halt interessant, dass er halt hier auch wieder dann, also in diesem Absatz, wo wir jetzt drin stecken, geht er halt auf das Sprachliche ein. Also bislang ging es so um das Inhaltliche und so Dichtkunst und so weiter. Und jetzt kommt da halt, ne, Tolkien der Linguist, auf die Sprache. Das heißt, er droppt hier mal eben in so einem Nebensatz, wie man denn diese Nuns Priest Tale besser oder vermutlich im 14. Jahrhundert ausgesprochen hat, nämlich Nonnes Prestes oder Nonnes Prestes oder wie auch immer Tale, wie man es aussprechen möchte. Das war's von mir zu diesem Satz. Hast du dazu noch irgendwas?
Nein.
Und dann gibt Tolkien ja so ein halbes Versprechen. So, er möchte gern sein Bestes geben, also auf dieser Veranstaltung Chaucer da zu rezitieren, dieses eine Werk, diese Tale. Und hofft, dass es halt irgendwie verstanden werden wird oder verständlich sein wird in der Art, wie Tolkien vorhat, das zu tun, dass wenigstens irgendwie der Sinn von dieser Geschichte halt irgendwie beim Publikum ankommt. Und dann, finde ich, kommt Eigentlich müssten wir das auch zitieren, weil jetzt kommt, finde ich, fast das Interessanteste an diesem ganzen Brief, wenn man in Tolkiens Leben so reinguckt oder in sein Wirken. Zitat: "Personally, I rather think that a modified modern pronunciation, restoring rhymes but otherwise avoiding archaism, is the best, such as I once heard you use on the Monk's Tale a good many years ago." Zitat Ende.
Zitat: "Für meinen Teil halte ich eher eine gemäßigt moderne Aussprache, Wiederherstellung der Reime, aber im Übrigen Vermeidung von Archaismen, für das Beste, so wie ich sie einmal vor etlichen Jahren schon von Ihnen in der Monk's Tale gehört habe." Zitat Ende.
Danke.
Es ist auf jeden Fall auffallend, dass der Titel weder kursiv ist noch übersetzt wurde.
Die Monk's Tale.
Ja.
Ja, genau. Also diese Mönchssage. Wie übersetzt man Tale? Das ist ja auch nicht übersetzt, ne? Vorhin hatte ich es noch. Erzählung. Ja, das trifft es wahrscheinlich am besten. Man jetzt auch drauf kommen können. Also diesen letzten Part, den hätten wir eigentlich auch rauslassen können. Ist natürlich spannend, dass Tolkien schon mal gehört hat, wie Masefield Chaucer rezitiert oder überarbeitet hat.
Ja, ich finde, es ist dahingehend auch wichtig, dass er signalisiert, ich habe sie schon in Aktion gesehen.
Stimmt. Ja, das ist ein valider Punkt. Okay, ist gut, haben wir es zitiert. Was ich hier so spannend finde, ist, dass Tolkien halt vorschlägt, dass halt eine modernere Aussprache im Sinne von, dass man die Reime zwar wiederherstellt oder erhält, das Archaische, dieses hochgestochene Uralte, halt eher vermeidet. Und wenn ich das halt übertrage auf diese unleidige Debatte in Deutschland, Kriege oder Karu-Übersetzung vom Herrn der Ringe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist doch genau das, was Herr Kriege damals gemacht hat. Weißt du, er hat eine moderne Sprache genommen. Er hat versucht, dieses Archaische ein bisschen abzuschwächen und abzudämpfen. Im Prinzip macht er das, was Tolkien mit Chaucer machen möchte.
Ja.
Und das fand ich halt irgendwie so spannend. Also nicht nur auf die deutsche Übersetzung, aber so grundsätzlich, dass Tolkien, der ja eigentlich gerne diese alte Sprache mag, hier bei Chaucer halt irgendwie findet, ja, den müsste man schon mal ein bisschen modernisieren. Der ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich hoffe, dein Publikum wird das verständlich finden, was ich damit anfangen möchte. Also das fand ich sehr, sehr spannend in diesem Zusammenhang mit Hinblick auf dieses Sommer-Event, bei dem er da das machen soll. Dann haben wir jetzt zumindest den Brief geschafft. Kommt da noch ein
MFG.
Yours sincerely, genau, MFG. Der A. Tolkien. Was ich gerne noch dazu als Input geben würde, ist, dass Tolkien sich mit Chaucer schon lange beschäftigt, und zwar auf eine relativ leidvolle Art und Weise. Und ich glaube, dass wir das schon ein paar Mal auch erwähnt hatten. Das ist jetzt nicht so schlimm wie die Beowulf-Übersetzung, die sich seit Jahrhunderten gefühlt irgendwie in der persönlich-historischen Einordnung hinzieht. Diese Chaucer-Ausgabe, mit der beschäftigt sich Tolkien schon sehr intensiv. Und das Ganze wird dann, kleiner Spoiler, später noch ziemlich eskalieren, weil der Verlag dann alles, was Tolkien dazu gemacht hat, einfordern wird, und er muss denen das dann hinschicken und schickt da aus Versehen Dinge mit, die da gar nicht dazugehören. Unter anderem eine Programmübersicht oder so ein Abschrieb von dem gleichen Event ein Jahr später, 1939, wird Tolkien nämlich auch nochmal angefragt werden und macht dann da genau das, was er in diesem Brief eigentlich schon vorschlägt. Nämlich, dass er den Chaucer, das dann ein anderes Stück, das dann, oder Stück, irgendein anderes Gedicht, eine andere Erzählung, die dann aufgeführt wird, die modernisiert er und überarbeitet die und vereinfacht die. Das wird dann dem Publikum ausgehändigt, damit das Publikum dem Ganzen folgen kann und das verständlicher findet. Also offensichtlich war das dann eben hier jetzt in diesem Jahr 38 noch nicht so ganz verständlich, noch nicht so gut angekommen, aber gut genug, dass das da im nächsten Jahr wieder stattfindet. Diese Unterlagen dazu, die Tolkien dann halt gemeinsam mit den Sachen, die er eigentlich für die Clarendon Press vorbereiten oder fertig bringen sollte, die nimmt er dann her, um Seminare oder wie sagt man, Vorlesungen zu Chaucer zu halten, was ja Teil von seinem Curriculum ist. Und das wird dann alles irgendwann diesem Verlag wieder zur Verfügung gestellt, als die irgendwann das Zeug einfordern, weil Tolkien einfach das nicht fertig bringt oder zur Fertigstellung bringt. Und deswegen ist das überhaupt bis heute erhalten, diese Sachen. Also das war jetzt eine sehr große Klammer, aber ich fand das einfach so so spannend, wie so dieses Professorendasein und dieses, ich sag mal, er wird da halt dann angefragt, weil man sich halt irgendwie kennt. Dieser Macefield wird das mitbekommen haben, dass er da dran arbeitet. Und so unter Professoren, ne, man weiß ja, wer was macht, fragt den da halt an, läuft ganz gut. Dann geht das im nächsten Jahr weiter und irgendwann, Jahre später, geht das halt alles irgendwie an den Verlag zurück. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich, aber das passt ja dann eigentlich schon fast sehr gut zu diesem Brief.
Sehr schön, dann kommen wir jetzt zu den Personen im Brief.
Die erwähnten Personen sind einmal der Adressat natürlich, John Macefield, heißt eigentlich John Edward Macefield, ist geboren 1878 und 1967 gestorben. War ein britischer Autor, der vor allem für seine realistische bis mystische Lyrik bekannt ist. Und 1930 wurde er dann von König George V. zum Poet Laureate, also dem nationalen Dichter des Vereinten Königreichs, sozusagen Hofdichter, berufen und schuf dann Gedichte für offizielle Anlässe im Auftrag der Krone, also schon ziemlicher Stand. Erste Erwähnung dieser Brief hier, Nummer 32. Dann ist in der Einleitung von Carpenter oder in der Einordnung ist ein Neville Cockhill erwähnt. Der hieß mit vollem Namen Neville Henry Kendall Aylmer Cockhill. Ich hoffe, ich habe alle seine Namen richtig ausgesprochen. Der hat gelebt von 1899 bis 1980 und war ein anglo-irischer Literaturwissenschaftler, der vor allem für seine moderne englische Übersetzung von Geoffrey Chaucers Canterbury Tales bekannt war. Also auch so ein Chaucer-Fan. Der studierte gemeinsam mit C.S. Lewis Englisch und war Mitglied dann später der Kolbiter in den 1920ern und der Inklings in den 30ern und 40ern, also auch ein Freund von Lewis und Tolkien. Erste Erwähnung, soweit ich mich erinnern kann, auch dieser Brief. Und dann wird Geoffrey Chaucer natürlich mehrmals erwähnt. Der hat gelebt von 1342 bis circa 1400, das genaue Todesdatum ist nicht überliefert, war ein englischer Schriftsteller und Dichter und erwarb Ruhm durch die Canterbury Tales, die bis heute wahrscheinlich in der Schule im Englischunterricht durchgenommen werden. In einer Zeit, in der die englische Dichtung vorwiegend auf Latein, Französisch oder Anglo-Normannisch geschrieben wurde, setzte Chaucer aber auf die Volkssprache und hat dadurch das Mittelenglische zur Literatursprache erhoben. Und auch deshalb gilt er halt so ganz gerne mal als der erste englische Dichter. Also da geht's halt auch um die Sprache, nicht nur um sein Können, sondern eben auch, dass er halt auf Mittelenglisch geschrieben hat und nicht eben auf Französisch, Latein oder halt irgendwie was, ich sag mal, dem Volk Unverständlichem. Genau, das war's zu den erwähnten Personen im Brief.
Auch erstes Vorkommen 32.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben in Brief 3 schon mal über Chaucer geredet und er taucht immer mal wieder auf, aber halt wirklich erwähnt im Brief ist er eben erst hier. Genau.
Hast du denn historische Einordnung in den 2 Tagen?
Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen was, nicht viel. Und ich habe nicht den 26. und 27. hergenommen, weil ich habe nämlich geguckt, wie wir das in den letzten Briefen gemacht haben. Und da haben wir den 25.7. noch nicht mitgenommen, weil ja nach dem 25. der 24. kam. Und dann haben wir das, glaube ich, irgendwie ausgelassen.
Also in meiner Einordnung war der 25. bei dem Brief inkludiert.
Ja, also ich habe nachgeschaut in meinen Aufzeichnungen, da geht es nur bis zum 23. Deswegen war ich irritiert und dachte mir, ich nehme jetzt den 25. eben noch mit. Und bei dir geht es dann am 26.
Ich habe gar nichts.
Du hast gar nichts. Tolkien macht nichts. Er kriegt noch nicht mal einen Brief.
Das sind ja nur 2 Tage.
Er schreibt noch nicht mal einen Brief.
Doch.
Den hier.
Am 27.
Mai, oh Mai. Am 25. Juli wird in Wien der 4. Jahrestag des Juliputsches als Tag des Nationalstolzes begangen. Da geht's um den gescheiterten NS-Putsch in Wien mit dem Überfall auf oder den versuchten Überfall aufs Bundeskanzleramt in Wien. Und dann habe ich noch 2 Einträge für den 27. Juli. Und zwar wird da der britische Frachter Delvin im Hafen von Gandia in Spanien von nationalistischen Kampfflugzeugen versenkt. Und das halt zum einen halt zeigt, dass das, ne, der spanische Bürgerkrieg nach wie vor sehr, sehr präsent ist, zeigt, dass das die Briten eben auch involviert sind und das in den Zeitungen und Nachrichten aufgetaucht sein wird. Ja, und dann hatte ich dir ja gesagt, merkt ihr das mit dem D&D und schwarzes Auge. Und das habe ich mitgenommen, weil es zwar nichts mit Tolkien konkret zu tun hat, aber irgendwie auf Tolkien immer mal wieder zurückkommt. Und zwar wird am 27. Juli 1938 Gary Gygax geboren oder Gygax, ich habe keine Ahnung, wie man den Herrn ausspricht. Der war Spieledesigner und Mitbegründer von Dungeons and Dragons. Und der wird in Chicago geboren und ist 2008 leider verstorben. Und das fand ich irgendwie so cool, dass der halt an diesem Tag Geburtstag hat und dachte mir so, ach, wie witzig, D&D, ne? Nichts, ne, ohne Tolkien keine Fantasy, so in dem Zusammenhang.
Bin mir auch gerade nicht sicher, ob D&D nicht tatsächlich aus der Überlegung raus war, aus Tolkiens Herr der Ringe ein Pen and Paper zu machen oder ob das ein anderes war.
Das kann sehr gut sein. Da klingelt auch irgendwie was ganz dumpf bei mir. Aber das fand ich auf jeden Fall vorhin, da musste ich mir echt ein bisschen auf die Zunge beißen, als du das gesagt hast. Das fand ich sehr bezeichnend.
Gut.
Ja, Fazit. Tobias, wie geht's dir?
Ich verstehe nach wie vor nicht, warum der Brief drin ist. Außer, dass man zeigen möchte, dass Tolkien in höchsten Kreisen zirkuliert, vom Staatshofdichter angeschrieben wird und ihm die Ehre zuteil wird, Chaucer aufzuführen. Und er zeigt uns natürlich die Einsicht Tolkiens auf den Charakter, beziehungsweise auf den Menschen und die Einstufung dieser in den geschichtlichen Kontext und Tolkiens Sicht darauf. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht vermisst. Aber es lässt sich immer leichter sagen, wenn man weiß, was es ist. Aber das ist so ein Brief, da sitze ich auch nach der Besprechung und denke mir einfach nur, okay. Und
schade.
Jetzt?
Ja, ich finde den Brief halt sehr spannend, weil der halt einmal diese sehr, sehr intensive Auseinandersetzung Tolkiens mit Chaucer zeigt, dass er sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, sich da wirklich gut auskennt. Und wie gesagt, er sitzt ja eigentlich an dieser Publikation, zu der es dann nicht kommt. Und es gibt ja genügend Forschende, also bis heute, die sich mit Tolkien und Chaucer beschäftigen. Da gibt's natürlich auch Literaturverweise in den Shownotes, wer sich da weiter einfuchsen möchte. Insofern finde ich das total spannend und ich finde es natürlich halt auch irgendwie schön, dass Tolkien bei diesen Summer Diversions da halt eben auf der Bühne steht und nicht nur Chaucer rezitiert, sondern auch Chaucer darstellt. Also er ist dann wirklich in Klamotte und mit allem halt hergerichtet worden und ist halt wirklich personifiziert halt Chaucer. Also er spielt Chaucer und rezitiert dann halt noch frei von der Leber weg, ohne Skript, ohne alles, sagt das halt auswendig auf und ist da halt irgendwie dabei. Das finde ich ist so eine Seite von Tolkien, die halt aus diesem Professorendasein und diesem Fantasy-Schriftsteller, der jetzt auf einmal Kinderbücher schreibt, irgendwie so ein bisschen ausbricht. Und das fand ich halt irgendwie sehr spannend. Das geht aber halt aus dem Brief selber halt nicht hervor. Das heißt, auch hier braucht man halt wieder die Einordnung und die Hintergründe und das Ganze drumrum, um das halt irgendwie, um das halt zu begreifen oder um das halt mitzunehmen. Gut, ich bin jetzt nicht der größte Chaucer-Fan, das heißt, ich hätte den Brief wahrscheinlich jetzt auch nicht vermisst, aber da sind wir ja in einer wahnsinnig glücklichen Lage, einfach sagen zu können, ach ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber vermutlich für die Forschung ist der Brief schon wertvoll, auch zu sehen, wann der sich damit beschäftigt hat und von wem er da angesprochen wird und so. Möchtest du trotzdem ein Was nehmen wir mit beantworten oder nimmst du einfach gar nichts mit?
Wir nehmen mit, dass Tolkien von höchster Stelle angefragt wird, um eben, wie du gerade gesagt hast, Chaucer nicht nur zu rezitieren, sondern auch zu verkörpern. Das allerdings mit einem gewissen Widerwillen in der Auslegung nur tun möchte eigentlich. Du hast aber vorhin schon gespoilert, dass das dieses Jahr nichts wird, sondern dass sich das wohl erst in 39 bei einem anderen Stück ergeben wird. Dass Tolkien halt, egal wie hoch angesiedelt so eine Person ist, sich nicht zu fein ist, seine Meinung zu sagen, in dem für den Fänger respektvollem Umgang und Ton. Wenn sein Sohn ihn das geschrieben hätte, hätte er mit Sicherheit ganz anders formuliert, aber er passt sich sein Gegenüber hervorragend an. Wir lernen natürlich etwas über Tolkiens Einstellung zu Chaucer im Allgemeinen, über seine Einordnung in die englische Geschichte der Denker und Dichter und seine Ansicht darüber, wie man ihn am besten heutzutage, also 1938, vertonen sollte, nämlich in der Zeit, in der er lebte und nicht darüber hinaus oder älter gesagt. Und wir kriegen halt einfach noch so ein Zusatzinfo mit, nämlich dass Tolkien diese Events, zu denen er eingeladen wird, in gewisser Weise auch vorher schon besucht hat, weil er den Poet Laureate auch schon im Vorfeld sich einmal angehört hat bei einem anderen Theaterstück, als er nämlich Monk's Tale vorgetragen hat. Also auch nehmen wir daraus mit, dass Tolkien sich durchaus auch für gehobene Chaucer-Theaterstücke interessiert.
Oder Aufführungen. Also ich weiß nicht, ob man es als Theaterstück betiteln kann, aber das einfach nur der Vollständigkeit halber. Und Poet Laureate, glaube ich, haben wir auch nie aufgedröselt. Das kommt vom lateinischen Poeta Laureatus, was übersetzt sowas wie lorbeergekrönter Dichter heißt. Also da, das ist schon so eine Auszeichnung und so ein Stand. Und das ist eben der offizielle Name für diesen, ich sag mal, Hofdichter. Ja.
Hallo, hier ist Zukunftstobias.
Hallo, hier ist Zukunftsannika.
Jetzt haben wir schon 54 Briefefolgen aufgenommen. Und es passiert immer noch etwas Neues. Und ihr seid natürlich jetzt zu Recht überrascht, weil wir haben doch gerade das Fazit und das, was nehmen wir mit hinter uns zu diesem Brief und waren eigentlich dabei, Danke zu sagen. Aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Und die Erkenntnisse, die Anni beim Wegräumen der Bücher hatte, fanden wir so wichtig, weil es auch wahrscheinlich mein Fazit noch ein wenig auflockert, ändert.
Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Schauen wir mal auf jeden Fall mit den Infos, die du jetzt noch rausgefischt hast, die du eigentlich auch schon zur Seite gelegt hattest.
Ja.
Kriegen wir einfach immens viel wichtiges Wissen zu diesem Brief mit. Und das war so besonders, dass wir gesagt haben, wir schieben hier einfach mal eine Zukunfts-Anni und ein Zukunfts-Tobias ein, weil wir wollten jetzt nicht veröffentlichen und sofort eine Sonderfolge oder einen Anhang machen, sondern wir machen jetzt hier Anhang in der Folge.
Genau, das Referat zum Referat. Zukunfts-Annika möchte bitte Vergangenheits-Annika grüßen und ihr ausrichten, dass es sehr nett wäre, wenn man einfach mit einem frischen Kopf an die Sachen rangeht. Also hier einfach nochmal ein Plädoyer und eine Lanze brechen für nicht nach Feierabend, nicht nach 20 Uhr, wenn man eh schon komplett durch ist, weil Vergangenheits-Annika hatte im Hinterkopf und im Bauchgefühl und irgendwo auch noch so Vorderstübchen, dass sie da schon mal was gelesen hatte und dass es da noch was sehr Wichtiges dazu gab und hat dann das nicht mehr zusammenbekommen, es auch nicht gefunden und beim Wegräumen, also jetzt springen wir wieder in der Zeit. Zukunfts-Annika. Tada! Das Lesezeichen, lustigerweise einen Brief, aus dem Buch rausnehmen, schlägt das Buch also offen, dieses Lesezeichen rauszunehmen. Tada! Da wäre es gewesen.
Ja, und zwar hastest du da ja Sachen gefunden in einem Buch, das wir, glaube ich, letztes Jahr erst gekauft haben oder ich davon erfahren habe.
Ja, und zwar ist das der Folgeband zu einem anderen Band. Also es ist mal wieder sehr Tolkien-esk hier in der Folge.
Und ich glaube auch, ich hatte es bestellt, nachdem wir irgendwann in irgendeinem Brief einmal über Chaucer gesprochen haben. Ich also wusste, okay, Chaucer und Tolkien ist nicht unrelevant.
Ja.
Bestellen wir mal.
Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen von Herzen für diese zusammengelegte Tolkien-Bibliothek. Ich schimpfe ja ganz gerne mal so vor laufendem Mikrofon. Ich hoffe, du weißt, dass das immer sehr...
Ja.
Ja. Lieb gemeint ist. Aber ich bin doch dankbar, weil ich kann einfach zu jedem Thema ins Regal gehen und habe ein passendes Tolkien-Buch dazu. In der Folge zu Brief 32, in der wir uns gerade wieder befinden, hatte ich ja erwähnt, dass es diese Chaucer-Geschichte gibt, an der Tolkien da arbeitet, diese Publikation, die ja aber nicht zur Publikation kommt.
Ja.
Aus Gründen, zu denen wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt kommen werden. Und dazu gibt es eine Publikation, die 2019 erschienen ist, die wir hier, glaube ich, auch im Podcast schon mal erwähnt hatten, wie du sagtest, nämlich Tolkien's Lost Chaucer. also Tolkiens verlorener Chaucer.
Ja.
Von John M. Bowers, 2019. Große Empfehlung. John M. Bowers hat dann zusammen mit Peter Stevenson 2024 sozusagen ein Folgeband, wenn man so möchte, rausgebracht. Man kann beide aber auch unabhängig voneinander lesen. Dieser Band 2024 beinhaltet einfach...
Ganz kurz, heißt?
Heißt Tolkien on Chaucer, also Tolkien über Chaucer, 1913 bis 1959. Das ist im Prinzip die Zeitspanne, in der sich Tolkien sehr intensiv mit Chaucer befasst. Ich will jetzt dieses Buch auch nicht spoilern, was echt also wirklich gut und verständlich geschriebene Fachliteratur ist. Und hier sind eben neue Erkenntnisse drin, weil Bowers und Stevenson haben sich richtig reingehangen. Und die haben für uns die Tunnelbohrmaschine angeschmissen.
Und zwar in Übersee unter anderem.
Ja, also richtig, richtig cool. Mir klingelte da nämlich halt vorhin in der Aufnahme so viel, aber nicht laut genug scheinbar. Aber jetzt habe ich's da.
So, und zwar hast du dann, als du dein Lesezeichen rausnehmen wolltest.
Den Brief.
Den Brief. Hast du festgestellt, ist ja so ein Brief als Lesezeichen nutzen für eine Brieffolge?
Ja, das war
ist
wirklich,
schon Meta.
Das war einfach richtig Zufall, weil ich habe zwar eine ganze Box voll mit schönen Lesezeichen, aber ich nehme mal irgendwie alles an.
Das, was halt gerade griffbereit ist.
Ja.
So wie Tolkien ja auch seine Ideen festgehalten hat.
Ja, teilweise sind es auch wirklich Einkaufszettel, die mir da entgegenkommen.
Auf jeden Fall hattest du da schon etwas, was wir vorhin in der eine Seite dir markiert, von etwas, wo wir eigentlich gesagt hatten, wir müssten das mal wissen.
Genau.
Nord, Süd, Ost, West. Und wie es der Zufall so will, steht unter anderem das Gedicht oder die Versen, auf die sie sich beziehen, in diesem Kapitel drin. Damit aber nicht genug. Es startet ja im Prinzip noch viel früher und gibt uns halt noch viel mehr Informationen mit.
Ja.
Die zwar jetzt nur bis 1937 oder ab 1937 sind, aber hier im Prinzip viele Fragen, die wir uns selbst gestellt haben, hier einfach entweder bestätigen oder halt eben die Auflösung einer Frage geben.
Und ich fand das so schön, dass du halt vorhin, ne, als ich dir das ja dann auch gezeigt hat und du das gelesen hast, dann ja so einen Aha-Moment hattest, da hätten wir eigentlich schon das Mikrofon mit vor der Nase haben müssen. Aber da war ich noch ein bisschen zu aufgeladen.
Ja, darum würde ich sagen, lass uns mal eben ganz kurz, weil du hattest ja schon geschichtliche Einordnung.
Genau.
Und jetzt kann ich eine geschichtliche Einordnung zu Tolkien machen.
Oh ja, bitte.
In der Hinsicht.
Das ist doch cool.
Und zu John Masefield. Und zwar 1937, also letztes Jahr aus Sicht des Briefes, schloss sich halt eben John Masefield mit dem Exeter College Fellow Neville Cockhill zusammen, um eine jährliche Veranstaltung ins Leben zu rufen. Die Oxford's Summer Diversions. Und spätestens jetzt sollte es bei jedem klingeln. Darüber ging es ja gerade in dem Brief. Das heißt, das, wovon wir jetzt heute reden, im Brief 32, danke, ging es ja eben um diese Oxford's Summer Diversions, die halt im Jahr zuvor im Prinzip erst ins Leben gerufen wurden. Und beide Männer, also sowohl John Masefield als auch Neville Cockhill, waren große Bewunderer und hatten ein besonderes Interesse an Chaucer. Und auch das hatten wir vorhin nämlich erwähnt, das in diesem Buch schon herausgearbeitet, dass Masefield die Rezitation aus Monk's Tale halt 37 vorgetragen hat, denen Tolkien beigewohnt hatte.
Tada, Bestätigung.
Ja, ja. Das heißt, Tolkien war letztes Jahr eh schon bei der Veranstaltung und hat ihm zugehört. Und Cockhill war zudem noch für seine Theaterproduktion bekannt und legendär und förderte sogar das schauspielerische Talent seines jungen Studenten Richard Burton.
Da hat's bei mir auch wieder sehr laut geklingelt bei Richard Burton. Und da musste ich aber doch die Suchmaschine anschmeißen, weil es nicht laut genug geklingelt hat oder nicht gleich mit Gesicht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging oder ob das einfach so ein Name ist, den man halt kennt, aber irgendwie manchmal kennt man den Namen und kann sie nicht sofort zuordnen.
Ja.
Aber Richard Burton war halt britischer Schauspieler und der ist halt so hauptsächlich als so Shakespeare-Darsteller, glaube ich, bekannt geworden und gilt heute als einer der bedeutendsten englischsprachigen Bühnenschauspieler. So bam, Richard Burton. Und da dachte ich mir, ach ja, genau. Und dann habe ich das Gesicht gesehen und dachte mir, ach, ja, klar. Und hier, Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder so, da war er auch im Film dabei, Cleopatra von 63, also nicht, er stand nicht nur auf der Bühne, sondern ist auch Filmschauspieler, aber ja, das ganz kurz.
Also einfach nur, um mal so diese Gewichtigkeit der Protagonisten darzulegen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo es jetzt im Prinzip mit dem Brief losgeht, 38, wird Tolkien angefragt, er sollte Chaucer darstellen, inklusive Kopfbedeckung mit gegabeltem Bart.
Ja.
Also schön im Bart gezwirrten nach außen.
Weniger nach außen, aber so nach unten.
Ja, meine ich also so nach so, so schön nach unten. Kann man jetzt für den Podcast nicht sehen, dafür müssen wir einen Videopodcast machen.
Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das gerade sehr cool ausgesehen hat.
Tolkien sollte ja aus dem Stück etwas rezitieren und...
Nee, er sollte die kompletten Nuns Priest's Tale rezitieren, also... Na, das ist ja ein Gedicht von Chaucer und das soll er da halt komplett auswendig da vortragen als Chaucer. Also ne, mit, wie sagten wir vorhin, jetzt kriegst du natürlich nicht mehr zusammen, aber es ist ja zum Glück alles aufgenommen und im Kasten und da.
Und wie es der Zufall will, haben auch die beiden Autoren Tunnelbaumaschinen und haben im Harry Ransom Humanities Center der University of Texas in Austin ein Typoskript gefunden, auf das sich Masefield bezieht, beziehungsweise wahrscheinlich das, was er an Tolkien geschrieben hat, in irgendeiner Art und Weise, wo auch die Zeilen des Gedichtes beinhaltet sind, auf die Tolkien jetzt gleich Bezug nimmt.
Ja.
Mit dem Norden, was ist also mit dem Norden gemeint und was nicht? Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und ChatGPT 3 Übersetzungen angefragt und haben uns das für uns das Beste rausgesucht.
Und das wieder zusammengestückelt und verhackstückelt und.
Aber Anni wird jetzt erstmal in ihrem besten Mittelalter-Englisch.
Naja, es ist ja modernes Englisch zum Glück.
Das Original vortragen.
Genau. Also das, was John Masefield als Introduction für Chaucer, also für die Rolle Chaucer gespielt oder dargestellt oder personifiziert von Tolkien geschrieben hat. Und ich glaube, davon können wir ausgehen, dass Tolkien geschickt hat, ne?
Ja.
So habe ich das verstanden.
Weil es ging um das Präludium.
Genau.
Na, also das wird ja das sein,
was
er ihm halt dann entsprechend als Präludium geschickt hat.
Genau. Und interessant ist auch, dass drüber steht, Zitat, "Before the speaking of Chaucer, Wednesday evening, Saturday afternoon." Zitat Ende. Und dann folgt erst das Gedicht. Also das gehört nicht zum Gedicht selber, sondern ist wie so eine Regieanweisung oder so ein Bühnenplan,
Ablaufplan.
Ja.
Timetable.
Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber es ist jetzt auch einfach schon echt spät. Gut, steigen wir einfach direkt ein. Zitat. "Chaucer, most reverend head, our earliest king, who in the midst of winter brought a spring, who in the darkness of our northern night unbared the gates and led us to delight. Most reverend, most beloved, be it seen, we bless your ghost and keep your memory green." Zitat Ende.
Und ich versuche mich jetzt mal mit der deutschen Variante. Wie gesagt, wir sind keine Übersetzungsprofis und wir haben es, wie gesagt, versucht, das Beste daraus zu machen. Es dürfte natürlich jeder von euch dafür selbst übersetzen und uns einmal schicken und die besten Einsendungen werden nochmal nachvertont.
Das fände ich gut. Dann machen wir ein Chaucer-Festival. Dann lassen wir die Oxford Summer Diversions wieder aufleben. Das wäre doch
in Weilheim.
Ja.
Chaucer. "Hochverehrtes Haupt, du erster König, unser, der mitten durch den Winter uns den Frühling brachte her, der in der Finsternis der Nordlands Nacht die Tore aufgetan und uns zur Freud gebracht. Hochverehrter, vielgeliebter, dies sei hell gesehen. Wir segnen deinen Geist und lassen dein Gedenken grün bestehen."
Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut.
Ja, also um das geht es. Das ist wahrscheinlich das Präludium, auf das sich Tolkien bezieht. Und da haben wir halt auch, ne, Nord und Helligkeit und
die Nacht und der erste König.
Ja.
Na, also dieser earliest king oder der früheste König, das wäre vielleicht die bessere Übersetzung gewesen, jetzt so im Nachhinein. Aber dass der angelsächsisch liebende Tolkien, dem der Beowulf so wichtig ist, sich darüber natürlich irgendwie ein bisschen pikiert fühlt, das kann ich schon verstehen.
Ja.
Ja, genau, der Frühling ist da, das Gedenken, dass das Grün besteht, also ne, dass man es hochhält, dass man es lebendig soll, damit, glaube ich, gemeint sein, passt schon. Also er war jetzt kein Unfan von Chaucer, weil sonst hätte er sich ja nicht so mit ihm beschäftigt, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aber ne, hast die Tore aufgetan. Also er ist der Frühling, er ist der Anfang. Chaucer ist der erste, früheste König unter den Dichtern. Und dann sagten Tolkien natürlich, ja, Leute. Ja, also das sind halt so, beim Aufräumen, weißt du, das war so, wo ich mir dachte, das ist doch Mithril. Das ist doch, wofür wir diesen Podcast machen, dass wir eben nicht nur in den Brief gucken. Und dann stand ich da und ich hatte echt so dieses, kennst du das, dieses sinkende Gefühl im Bauch von, oh nein. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich hatte so das Gefühl, ich habe dich um einen ganzheitlicheren Blick auf diesen Brief betrogen. Indem ich dir das vorenthalten habe.
Wir sind so ja noch nicht fertig mit dem, was du gefunden hast. Und danach können wir noch mal ein After-Fazit ziehen. Aber ein Fazit 2.0.
Ja, aber das ist allein dieses Gedicht, also dieses Präludium, das ist einfach, wo ich mir dachte, ey, wir haben es ja. Es hat ja jemand für uns gebuddelt und gegraben und es gefunden. Wir mussten das dann noch nicht mal selber in Texas irgendwie finden, ja?
Ja, wir würden jetzt beide auch nicht nach Texas wollen. Och,
nee.
Aber machen wir noch mal eben weiter. Und wir hatten ja auch im Brief gesagt, dass Tolkien ja gesagt, oder wir haben eruiert oder sind davon ausgegangen, dass Tolkien ja eigentlich die Sachen gerne in einen verständlicheren englischen Ton haben möchte. Und auch hier helfen uns die beiden Autoren wieder. Und zwar steht da dann, dass Masefield eben den Tadel auch gelassen genommen hat. Denn er schätze den Briefeschreiber sehr. Und dann wird er nochmal zitiert in dem Werk. Also wahrscheinlich wird da auch irgendwo Briefe, ja?
Ja, es gibt ein Briefeband von John Masefield, aus dem hier zitiert wird.
Von 1983.
Ja.
Und dort steht, haben wir es auch wieder übersetzt, Professor Tolkien weiß mehr über Chaucer als irgendein anderer heute lebender Mensch und erzählt die Tales mitunter großartig, unnachahmlich, ganz so, als wäre Chaucer selbst zurückgekehrt.
Weißt du, dann steht er ja auf der Bühne als Chaucer.
Ja, Moment, das ist mir komplett losgelöst. Das ist mir schon viel zu weit.
Okay.
Du hast hier des Königs Poeten.
Ja. Ja.
Was du ja auch nicht wirst, indem du halt irgendwie deine Bewerbung einreichst und W20 gewürfelst.
Ja.
Da musst du ja schon eine Menge auf dem Kasten haben. Das ist ja eigentlich schon fast von so einer Person, das möchte ich auch nicht zu hoch aufhängen, aber es ist ja schon ein intellektueller Adelsschlag.
Total, absolut. Und gerade, also, ja, Entschuldigung, ich bin nur einfach so aufgeregt. Der, wie du sagst, der Masefield ist ja der Hofdichter der britischen Krone. Er liebt Chaucer scheinbar sehr, 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 wenn er so ein Gedicht über ihn schreibt oder so ein Präludium, ich mag das Wort sehr gerne, auf ihn schreibt, ne, mit frühester König. Und dann hast du da einen Tolkien stehen, der dann auf die Bühne kommt und das dann rezitiert als Chaucer, also ne, mit Kopfbedeckung, mit Bart und bla bla bla. Und das finde ich, Adelsschlag trifft es wirklich gut. Das hast du echt gut auf den Punkt gebracht. Ich merke gerade, dass ich so in meiner Aufregung das gerade nochmal alles irgendwie wiederhole. Aber ich finde es einfach so schön.
Und auch damit nicht genug.
Ja.
Es ist ja so ein bisschen, ne, ich hab's euch ja gesagt. Ich springe jetzt auch einfach mal ein bisschen weiter im Text. Tolkien hat ja in dem Brief die Sorge geäußert, dass das mittelalterliche Versformat nicht passt. Das war das, was ich eigentlich gerade meinte. Und dass es womöglich auch nicht gut genug verstanden wird von den Leuten. Und naja, sagen wir mal so, die Rezension in der Oxford Mail die aufgrund der Veranstaltung, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt 38 oder 39.
38, das ist die Reaktion, also die Berichterstattung, das ist es, das
war. Okay. Zitiert oder wird dann hier in dem Werk auch zitiert mit: Das Publikum war zunächst ein wenig eingeschüchtert von Chaucers Mittelenglisch. Und um dieses Problem dann zu beheben oder im nächsten Jahr zu vermeiden, als Tolkien ja noch erneut eingeladen wurde, erstellte Tolkien ein gedrucktes Programm mit einem Titelblatt, auf dem stand:
The Reeves Tale, Version Prepared for Recitation at the Summer Diversions, Oxford, 1939.
Und das ist doch eigentlich...
Und das, dieses Ding, dieses Blatt, das ist das, was dann verloren geht. Und dann Jahrzehnte später... da in diesem Kellerarchiv von der Oxford University Press wieder auftaucht. Ganz, ganz kleiner Spoiler. Aber den habe ich ja vorhin schon gespoilert, deswegen darf ich das jetzt. Aber das ist so krass. Das, also, ja.
Kommen wir zum zweiten Fazit.
Warte, darf ich noch einen Schritt wieder in die Vergangenheit, also in Tolkiens Vergangenheit gehen, wo Tolkien foreshadowed, ohne es zu wissen?
Natürlich.
Weil das ist auch noch so ein
Witz. In dieser Folge ist alles möglich.
Oh mein Gott. Also,
wir sind
pass
hier
auf.
Bei der TVA.
In Brief 45. Okay, nein. Wir bleiben uns schon treu. Aber also 1934, wir springen jetzt 5 Jahre zurück, schreibt Tolkien...
4. Wir sind 38 mit dem Brief.
Stimmt, ich war schon bei 39 bei dem... bei dem Papier, das verschwindet.
Okay, wir stellen fest, es ist doch nicht alles möglich. Annika nämlich immer noch kein Mathe.
Ja, also mit Zeitreisen sollte man wirklich nicht sparen. Wir merken es gerade, nicht spaßen. Wir merken es gerade am eigenen Leib. Jedenfalls hatte Tolkien einen prophetischen Moment, nennen es die Autoren hier in dem Chaucer-Buch, weil er eben 1934 schreibt er Chaucer as a Philologist, ein Paper für die Uni. Also Chaucer als Philologen, als Sprachwissenschaftler. Da beschreibt er oder betont er die Notwendigkeit einer lebendigen Aufführung der Reeves Tale und wird hier zitiert im Buch mit Zitat: Wir müssen als Vorbedingung die Dialogpassagen in ihrem Zusammenhang hören. Sie sollten laut gelesen werden, so wie man sich vorstellen mag, dass Chaucer sie gelesen hat. Zitat Ende. Und Reeves Tale, worauf er sich in diesem Paper bezieht, auch also von Chaucer, Reeves Tale, das wird dann 1939 aufgeführt, also im Jahr drauf. Also er foreshadowt sich selber irgendwie so ein bisschen in diesem Paper und weiß da ja noch gar, also 34 und dann erst 37 kommen ja diese Aufführungen oder diese Aufführungsreihe, vielleicht diese Summer Diversions da in die Premiere. Ja, das wollte ich noch als kleine Klammer in diese Zeitreisefolge mit reinbringen.
Bleibt die Frage, ob das jetzt irgendetwas für dich an diesem Brief ändert?
Insofern vielleicht, dass ich, das konnte ich aber irgendwie nicht auf den Punkt bringen und konnte es nicht greifen und konnte es vor allem nicht in Worte fassen. Aber ich glaube, ich sagte vorhin sowas wie, dass es halt schon, wenn man sich mit Chaucer und Tolkien beschäftigt, ist, steckt in diesem Brief schon sehr viel drin, was aber nicht im Brief selber drinsteckt. Irgendwie, ne? So, dass man halt diese Einordnung braucht. Und das ist halt etwas, wo ich finde, das spricht jetzt vielleicht weniger für den Brief, aber mehr für die Briefefolge zum Brief. Ich bin aber viel gespannter, ehrlich gesagt, auf dein Fazit, ob sich daran irgendwas geändert hat.
Nein.
No!
Ich finde diesen Brief immer noch langweilig.
Okay, das darfst du aber auch.
Und ich verstehe nicht, warum er drin ist.
Okay.
Und ja, er mag Chaucer. Ja, also auch da immer wieder, natürlich habe ich eine eingefärbte Sicht auf Sachen, die mich interessieren.
Mhm.
Für mich reicht es, wenn es ausschließlich Family, Herr der Ringe, Silmarillion, Hobbit ist.
Mhm.
Es gibt auch noch andere Briefe, die mich nicht interessieren werden. Es rundet die Folge auf jeden Fall ab, weil ich jetzt natürlich weitaus mehr Infos habe.
Mhm.
Was ja auch mit Hauptaufgabe, finde ich, für diesen Podcast ist oder für das Format. Weil, blöd gesagt, lesen kann jeder den Brief für sich selbst.
Genau.
Aber er muss halt eingeordnet werden. Und ich finde, das war super wichtig. Weshalb ich ja auch gesagt habe, auch wenn wir jetzt kurz vor 12 an einem Montagabend nachts haben, dass wir die Sachen jetzt noch einschieben, weil sie halt so wichtig sind.
Ja.
Und auch der komplette Einschub, das ist, glaube ich, nochmal knapp 30 Minuten auf der Uhr.
Ja.
Aber das gehört halt dazu, es ist wichtig.
Mhm.
Und es sind natürlich nette Anekdoten, zu gucken, wie hat Tolkien sich foreshadowed selbstständig, ohne dass er es wusste. Wie war das Zitat, auf das er sich bezieht? Und dieser Brief oder diese Folge bestärkt mich einfach nochmal darin, wie wichtig unsere Aufgabe ist.
Mhm, mit diesem Podcast, ne?
Ja.
Ja.
Weil ich fast meine beiden Hände und mein Allerwertesten verwette. Meine Hände ins Feuer lege und meine Allerwertesten verwette, dass nur ein Bruchteil der Menschen diesen Brief wahrscheinlich so verstehen würden, wie er gemeint ist, weil eben dieses komplette Wissen, was hat es damit auf sich, wer sind die Personen, worum geht es, so.
Was hat der Macefield jetzt genau geschrieben? Weil das macht ja schon einen großen Unterschied, worauf sich Tolkien da bezieht, ne?
Und halt auch einfach so diesen Stellenwert dieser Person, dass Tolkien sich kennt. Also ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Kontextsammelbüchse aufschmeißen. Und jedes Mal, wenn ich auf das Thema Kontext hinweise, muss ich da irgendwie einen Euro reinschmeißen.
Oh.
Die Recherche, die wir jetzt noch, die du mit dem Buch hast, gemacht hast, was jetzt noch rausgekommen ist, das erweitert meinen Horizont, was diesen Brief betrifft, den Inhalt des Briefes.
Ja.
Dann geht es an dieser Stelle nicht, weil es das für mich jetzt nicht in ein komplett anderes Licht rückt oder es sagt, oh mein Gott, war das clever oder oh mein Gott, das mindblowing.
Aber ich finde, es erklärt halt auch irgendwie, wo dieses, zum Beispiel dieses Königliche herkommt.
Ja.
Wie kommt denn Tolkien darauf? Weil das halt eben ja da in diesem Gedicht drinsteckt.
Und deshalb finde ich ihn so wichtig, diesen Einschub aus der Zukunft, für euch jetzt Vergangenheit, um eben diese Sachen einzuordnen, einzugruppieren. Und natürlich werden wir irgendwann mal die Situation haben, dass wir ein Buch nicht haben oder eine Information nicht haben. Und dann würden wir einfach eine Sonderfolge machen, wenn wir das Buch haben, wenn wir die Information bekommen. Aber es ist halt einfach, es steckt so unglaublich viel rechts, links, oben unter diesen Briefen, was man auf dem ersten Blick überhaupt erahnen kann.
Ja, definitiv. Und es ist ja auch, also was ich halt so schön finde, es gibt ja Vorgänger. Weißt du, es gibt ja Menschen, die diesen Rechercheweg schon gegangen sind. Nicht in jedem Thema, Beispiel Charles Firth. Aber dass man dann halt einfach sagt, okay, man hat es ja sogar auch noch da. Wir mussten jetzt in keine Bibliothek fahren, wir mussten in kein Archiv, wir haben jetzt nicht irgendwie das komplette Internet leer gesucht, sondern wir hatten es ja schon im Regal. Was für ein Schatz, also
was für ein Luxus.
Ja, Luxus, aber auch was für eine Verantwortung vielleicht. Also ich überlege jetzt gerade so in meinem Hinterstübchen so, was habe ich da sonst noch so hinter mir im Regal
stehen? Wie sagte Spider-Man schon, mit großer Bibliothek geht große Verantwortung einher.
Ja. Oh Mann.
Und ich würde sagen, dann lass uns diesen Einschub.
Ein Satz habe ich noch, der Bezug nimmt oder eine Brücke vielleicht schlägt zu unserem Vortrag beim Tolkien-Seminar. Wo du sowas sagtest wie, es gibt keine kommentierte Ausgabe dieser Briefe. Das ist ja das, was dieser Podcast macht, diese Kommentierung. Weil Carpenter macht sich ja schon die Mühe, gemeinsam mit Christopher diese Briefe zu sammeln, zu redigieren, zu gucken, was davon wo wie hin. Und dann gibt es ja schon eine Einordnung zu Brief 32 und wahrscheinlich hatten sie es halt nicht vorliegen, gehe ich mal von aus, oder haben es nicht als wichtig empfunden, oder können wir es auch wirklich nur spekulieren. Beide leben leider nicht mehr und wir können sie nicht fragen. Aber dieses Gedicht von dem Macefield, das in dieser Einordnung zu haben, und du liest den Brief auch schon wieder ganz anders. Aber ohne das ist es halt einfach total schwierig.
Die Frage nach der Betriebsblindheit.
Kann sein, ja, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich war es für Christopher Tolkien offensichtlich, weil er mit seinem Vater drüber gesprochen hat. Vielleicht war er selbst bei der Aufführung dabei.
Ja, oder halt einfach auch als Philologe, ne? Er ist ja auch wissenschaftlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Und dann ist das völlig klar, was mit Chaucer und so und so und so und so alles gemeint ist. Wissen wir nicht. Naja, gut. Aber zurück in die Gegenwart? Oder gehen wir jetzt zurück in die Vergangenheit?
Wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit. Wir übergeben jetzt an die beiden noch Ahnungslosen.
Oh Gott.
Annika und Tobias zurück und wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit der Rest der Folge.
Wibbly wobbly, timey wimey stuff.
Und wir hören uns dann wieder ganz regulär in 14 Tagen.
Ich freue mich drauf.
Mit dem nächsten Brief. Und es wird ein geiles Zitate-Spoiler werden.
Foreshadowing. Gut. Möchtest du dann schon mal einen Blick in den nächsten Brief werfen, um zu gucken, ob es da vielleicht besser weitergeht? Dann würde ich dir nämlich ganz kurz spoilern. Nein, nicht spoilern.
Das ist genau umgekehrt.
Ja, ich gucke ja in den Brief und du spoilerst. Ja. Okay. Gut, dann ganz, ganz kurzer Blick in den nächsten Brief. Freude, der geht wieder an eine bekannte Person, nämlich an C.A. Firth bei Allen & Unwin, wird geschrieben am 31. August 1938 aus der Northmore Road in Oxford.
Liegt er eigentlich in ausgeweiteter Form vor?
Ich habe hier nach wie vor eine Auslassung drin. Zwei Auslassungen sehe ich auf den ersten Blick.
Gut, bei mir auch.
Ja.
Schade. Ich habe ein längeres Zitat, was vielleicht nach dieser heute sehr drögen und schrecklichen Folge für mich ein wenig Licht ins Dunkel treibt. Zitat: In den letzten 2-3 Tagen, nach Genuss der Untätigkeit, der frischen Luft und der verordneten Pflichtversäumnis, habe ich mich wieder an die Fortsetzung zum Hobbit gemacht. Der Herr des Rings. Zitat Ende.
Da, wir haben einen Titel.
Der gar nicht mal so weit.
Ja.
Ist trotzdem einmal ganz kurz, wie ist es im Englischen?
Ich suche es gerade.
Das ist im Prinzip der Anfang vom letzten Absatz.
Ah, hier, ich hab's gefunden. Hobbit, the Lord of the Ring. Also Ring hier auch im Singular. Ja, sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf den nächsten Brief. Freust du dich auch?
Ja, vor allem finde ich es sehr faszinierend, da wir ja wissen, dass er ja sehr lange und sehr häufig mit dem Namen zu kämpfen hatte und der immer wieder gewechselt hat.
Ja, das stimmt.
Nur um dann festzustellen, dass es eigentlich nachher nur in die Pluralform geändert wird. Aber dass er jetzt schon 1938 eigentlich einen fast fertigen Titel hat.
Und wir haben ja, als wir in Milwaukee in der Ausstellung von dem Tolkien-Archiv, von der Marquette waren, da war ja auch eine Titelseite sozusagen zu sehen von Tolkien, wo er dann den Titel ja auch auf der Titelseite nochmal geändert hatte. Erinnerst du dich?
War auch die Überschrift in der Ausstellung in Paris. Da war das auch abgedruckt.
Stimmt, da hatten sie das an die Wand, gell? Ja. Die war echt eine Augenweide, also so qua Konzept, ne? So.
War mit einer der besten Ausstellungen, die ich bisher gesehen habe. Also jetzt nicht nur Tolkien-spezifisch, sondern einfach so von der kompletten Machart interaktiv und.
Ja.
Aber wir schweifen ab.
Ja, leider. Sage ich dir, lieber Tobias, trotzdem oder gerade umso mehr vielen Dank fürs Mitmachen, fürs vielleicht für dich aus deiner Sicht durchhalten. Weiß ich nicht, mir kommt es echt vor, du hast dich so ein bisschen.
Ja, man kommt sich halt einfach dumm vor.
Weil der Brief so unverständlich ist.
Ja, so generell.
Oh. Aber lass dir gesagt sein, da bist du nicht allein. Ich bin gespannt auf Feedback, falls Feedback reinkommt zu diesem Brief, wie vielen Leuten das auch so ging. Wie gesagt, ich musste den auch einige Male lesen und die Recherche hat geholfen, den Brief zu verstehen. Und ich finde, das sagt schon alles über diesen Brief aus. Ja, bedanken möchten wir uns aber auch bei euch da draußen fürs stetige Zuhören, fürs, wie gesagt, Feedback schicken. Ganz besonderen Dank an unsere Unterstützenden. Namentlich sind das Thomas, Tim, Stefan, Monika, Tammy, Lukas und May, Kiki, Maren, Sebastian und Franz. Sowie natürlich auch alle Personen, die nicht namentlich erwähnt werden möchten. Und allen weiteren Unterstützenden auch außerhalb von Steady. In Summe sind das inzwischen 35 Personen, denen wir sehr, sehr, sehr dankbar sind. Und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, die einfachste Methode ist, denke ich mal, Steady. Da könnt ihr uns einfach in verschiedenen Briefe-Tiers abonnieren. Telegramm, Postkarte oder Brief. Alle Infos natürlich in den Shownotes.
Und ihr bekommt dafür dann auch noch etwas als Gegenleistung.
Genau. In den Tiers aufgedröselt sind dann auch verschiedene Dankeschöns, Goodies, ja, Boni in allen Varianten.
Und die Zweitjahreshälften-Bonis, die werden wir jetzt über Ostern fertig machen und euch zuschicken.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich schreibe ja sehr gerne Briefe, wenn ich endlich mal dazu komme. Aber Ostern ist dann eine sehr gute Zeit dafür. Ja, ansonsten könnt ihr uns aber auch sehr einfach mit einem Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto unterstützen, wenn ihr sagt, och, Abo, ja, passt schon. Und ihr unterstützt uns natürlich auch einfach, indem ihr uns mitteilt, wie es euch geht mit dem Podcast, eure Gedanken teilt im Auenland-Discord, auenland.chat, euch austauscht. Da freuen wir uns auch immer sehr. Vielleicht auch eure, ich sag mal, Findlinge in euren Recherchen teilt. Das passiert ja auch ab und an. Und im Auenland-Discord gibt es auch einen Bereich, einen extra Bereich für Unterstützende. Da meldet euch gerne bei uns, um freigeschaltet zu werden, falls ihr da noch nicht reingekommen seid. Gut, lieber Tobias, hast du noch irgendetwas?
Dann sage ich vielen lieben Dank, Annika, für das zumindest Versuch, mir diesen Brief näher zu bringen.
Ja, an dem hat es nicht gescheitert, am Versuch.
Der Wille war da.
Der Wille war da, genau. Es gäbe zu Chaucer und Tolkien natürlich noch etliche Rabbit Holes, aber das wäre dann vielleicht auch in Zukunft, da sammeln sich dann vielleicht hier und da nochmal Sachen an. Kann man dann vielleicht mal über eine Sonderfolge nachdenken. Dann vielen lieben Dank dir, Tobias, wie gesagt.
Gerne.
Fürs Mitmachen. Freue mich schon auf den nächsten Brief mit dir. Und ja, an alle da draußen, in diesem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.